weil ich das Gefühl habe, wir leben in einer besonderen Zeit, in der Heilung und Ganzwerden und lebendig werden, was unheimlich Wertvolles ist. Leute, die, mit denen ich das regelmäßig über einen Zeitraum gemacht habe, die haben gesagt, wir haben noch nie so guten Sex gehabt wie nach der Orcasis, ne?
Hallo liebe Zuschauer, heute im Spirit Talk sprechen Bela und ich mit Devaseto Wolfram Umlauf über die Orcasis-Meditation. Devaseto ist Begründer und Produzent von JetzTV, dem Portal für spirituelle Videos. Herzlich willkommen, lieber Devaseto.
Ja, herzlich willkommen, Isabella und Bela. Ich freue mich, dass ich heute mit euch sprechen kann. Ist zwar ungewohnt, quasi vor der Kamera zu sein und nicht dahinter, aber ja, schön.
Ja, Bela und ich sind ja auch in deinem Team auf JetzTV, was uns sehr große Freude macht. Aber genauso schön ist es jetzt, dich mal hier zu haben und über die Orcasis-Meditation zu sprechen. Magst du zu Beginn ein bisschen was über deinen spirituellen Weg erzählen und wie es zu dieser Form der Meditation kam?
Ja, okay. Bei mir hat also schon sehr früh begonnen, was man so den spirituellen Weg nennt. Also ich war gerade mal 21. Da habe ich in der Wohngemeinschaft gelebt und da hatten wir das Urschreibuch, also von Janov, Arthur Janov. Damals schwappte das von Amerika rüber, die Urschreitherapie, wo man also eben auch alte Gefühle gefühlt hat, sich denen versucht hat zu öffnen und auch durch bestimmte therapeutische Prozesse dahin geführt worden ist oder sich selber dahin gebracht hat, alte Gefühle aus der Kindheit hochzuholen und auszudrücken, darum Urschrei, also was da gesessen hat, aber vor allen Dingen es auch zu fühlen. Und das hat eben begonnen und dann kamen die Meditationen von Osho dazu, also die Meditation mit Bewegung, aber auch die ruhige, die mir jemand vorgestellt hat und von denen ich begeistert war. Und ich habe gemerkt, wie gut die mir getan haben. Aber alles andere hat mich nicht interessiert. Also wer dahinter war und ja, dass das ein spiritueller Lehrer war, also Osho oder damals Bhagwan. Aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, das ist so gut und das ist jetzt so bestimmend in meinem Leben, diese Meditation. Mich interessiert mehr. Ich wurde dann mehr erfahren, habe dann über beziehungsweise von Osho gelesen. Und nach einem Jahr der Meditation habe ich irgendwie gemerkt, das ist so ein intensiver Prozess, wo ich da drin bin. Den kann ich nicht halb machen. Entweder ich mache den ganz, das heißt, ich werde auch Osho Sannyasins oder ich lasse es bleiben und vergesse es. Ne? Und die zweite Möglichkeit, es einfach aufzugeben und zu vergessen, die gab es einfach nicht. Ne? Die stand nicht offen. Und dann, naja, habe ich nach Buna geschrieben, habe den Namen Devaseto bekommen und habe angefangen, Orange zu tragen und die Mala und habe dann Geld verdient und bin nach Pune gefahren. Und ja, so fing das spirituelle Leben an. Das war ja dann eine ganz große Offenbarung, Pune, also eine große Gemeinschaft. Also damals waren es noch nicht so ganz viele Leute, aber schon ein paar hundert, später ein paar tausend, die da zusammenlebten. Das war so eine starke Energie und da passierte so viel und was Osho sagte, klang so weise und eben war es eben auch. Ja, das war für mich eine super gute Grundschule irgendwie, auch mit meiner Kindheit und den Konditionierungen in Kindheit und Jugend, um damit fertig zu werden. Auch die Gruppen da. Und die Meditation und so, das war einfach ein Prozess. Ja, später kam dann eben Papaji dazu, dass ich dahin gereist bin. Ja, du hattest
Das
eine
heißt,
Frage.
zuerst ging es bei dir wenn du meditiert hast und zu Osho gefahren bist, erstmal so um dieses Weltliche, also dass es dir als Devaseto, dass du aufräumen kannst, hast du ja gesagt, und es dir besser geht. Und später kam dann auch, ja, das Thema Aufwachen und Erleuchtung, während du bei Osho warst, oder war
Ja,
das auch
also
vorher schon?
nein, das war vorher nicht, aber bei Osho war eigentlich das Thema direkt schon da, weil er war ja ein Erwachter und er hat auch, er hat ja über alles gesprochen, also eben auch über Leuchtung und Erwachen, und den Weg dahin, den weglosen Weg. Das war immer aktuell, aber für mich war eigentlich immer, ich will, ja, ich möchte gern glücklich sein, ich möchte gern ein glückliches Leben führen. Und die Zeit an Sadnyasin, das war ein glückliches Leben auf jeden Fall, ne? Also später auch, aber eben, das war so intensiv einfach was, da war so viel, was junge Menschen lieben, also viel mit anderen zu sein und Möglichkeiten. Und in Pune gab es jeden Abend Tanz und Musik und Verabredungen und so. Da gab es natürlich, kamen natürlich auch die Schattenseiten, also wenn man sah, wie viele andere paarmäßig zusammen waren und man hatte zufällig gerade keinen Partner, dann ja, kam natürlich auch, dass man dachte, vielleicht mit mir stimmt mit mir was nicht oder woher kommt das oder so. Es gab da alles natürlich, aber insgesamt war es so eine hohe Energie und es einfach ein Buddhafeld. Also unter Buddhafeld verstehe ich das quasi für den Einzelnen in spiritueller Hinsicht, falls sowas gibt, oder auf dem spirituellen Weg, quasi immer sofort das Optimale passierte, ne? Ich meine, das ist zwar so auch allgemein im Leben so, aber beim Buddha, in einem Buddha-Field, mit so vielen Menschen, die darauf ausgerichtet waren und zusammengelebt haben, das hat sich einfach gegenseitig verstärkt, ne? Das war auch so ein Gefühl von, oh wow, wir sind hier die internationale Gemeinschaft. Da waren ja Menschen aus allen Welten, aus aller Welt, von allen Kontinenten. Und das war einfach so ein Gefühl, wow, wir leben hier in Frieden zusammen und machen was und es passiert was. Das war einfach schon wie eine gelebte Vision irgendwie, ne?
Wie lange warst du dort bei Osho?
Also damals ging es ja noch, da konnte man ein halbes Jahr ein Visum bekommen und ich war also immer meistens ein halbes Jahr da und dann eben nochmal kurz nach Deutschland, um Geld zu verdienen und dann wieder eben nach ein paar Wochen oder Monaten spätestens wieder eben nach Pune. Und das war so ein, bei mir war es halt so ein Hin und Her. Wobei eben, das waren lange Zeiten dann auch in Pune da, aber nach der 15. Reise nach Indien habe ich aufgehört zu zählen. Also ich weiß nicht, wie oft ich in Indien war und wie oft hin und
Toll.
her und so. Und dazu kam,
Und
dass
dann.
ich mich in Indien auch sehr, sehr wohl gefühlt habe, zu Hause gefühlt habe. Also unabhängig von Osho und von dem Ashram. Es gab eben immer schon dann auch Sannyasin da, die auch gerne gereist sind und zu denen habe ich gehört. Ich bin also sehr gern nach Goa gereist und in Süden und in Norden und in die Berge und ja.
Hast du dabei auch andere spirituelle Lehrer noch kennengelernt in Indien?
Da war ich gar nicht so offen für. Also auf jeden Fall in der ersten Zeit. Es kam mir eher komisch vor, wenn einer spirituell unterwegs war und nicht bei Osho war, ne? Hä, was ist das denn so ungefähr? Das kam eben nur, als Osho dann seinen Körper verlassen hat und angefangen sind, ein paar Leute zu Papaji, Punjaji zu reisen. Die kamen mit so glänzenden Augen wieder, dass man, das war einfach anziehend, ne, dass ich auch dahin gereist bin. Und dann eben bei Papaji habe ich quasi Ramana kennen und lieben gelernt. Da hing ein Riesenbild von Ramana über im Satsang oder Darshan-Haus. Und ja, da habe ich mich in die Augen von Ramana verliebt und bin dann auch nach Tiro gereist und habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt, im Ramana-Ashram auch zu Hause gefühlt. Ja. Und dann habe ich eben auch von anderen schon gehört, also in Pune, der erste, bei dem ich war, der da Satsang gegeben hat, der, also außer, nicht in Pune, in Lucknow, außer Papaji, das war dann Isaac Shapiro. Es war auch erstmal, oh, da ist ja ein junger Mensch, der auch Satsang gibt, wie kann das sein? Aber dann war das auch von Papaji gut, also der hatte das auch empfohlen, dahin zu gehen und so, und damit war das legitimiert. Ne?
Und Vivasé, du würdest du sagen, welcher Lehrer hat dich irgendwie auf einer besonderen Art und Weise berührt oder heute vielleicht noch? Also
ja, das sind viele. Also am Anfang halt eben Osho oder Bhagwan und dann Papaji und Ramana. Ich war aber auch bei in Pune, wie heißt es der, bei Ramesh, bei Balsika, der hat mich auch angesprochen, ich war auch mal 2 Monate in Pune, in Bombay deshalb, also sogar in der Großstadt, und bin jeden Tag da oder fast jeden Tag zu ihm gefahren. Ja, das waren eigentlich viele Lehrer und dann eben auch viele spirituelle Lehrer, die aus der Linie Papaji gekommen sind, Gangaji, und das hat immer mal wieder gewechselt. Ne? Aber ich finde, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, weil wenn mich ein Lehrer anzieht, sehe ich das jetzt nicht als Qualitätsurteil für den Lehrer, für andere. Das ist nur ein Qualitätsurteil in Anführungsstrichen für mich, dem Lehrer gegenüber, weil da eine Resonanz ist. Und jemand anderes kann da überhaupt nichts empfinden. Das ist total normal. Und da kann für jemand anderen empfinde ich nichts und zieht mich nicht an. Und für jemand anders ist das der spirituelle Lehrer überhaupt. Das ist eine Resonanzsache. Das sagt nichts über die Qualität des Lehrers aus oder der Lehrerin.
Fährst du heute auch noch nach Indien?
Nein. Also sehe ich im Moment nicht, war ich seit jetzt, ich glaube 99 war ich das letzte Mal in Indien, hat mich dann einfach nicht mehr angezogen, hat sich auch sehr verändert, ist ja, also die letzten Male, wie ich da war, hat mich die Luftverpestung in den Großstädten sehr abgeschreckt. Also man muss ja nicht in der Großstadt bleiben, aber man musste immer durch die Großstadt, um zum Beispiel ans Meer oder in die Berge zu fahren. Ja, das war einfach irgendwann mal vorbei. Und ja, auch weil so viele Lehrer im deutschsprachigen Raum aufgetaucht sind, die ich auch gut fand und mit denen ich mich auch wohlgefühlt habe, die mir geholfen haben, wo Sachen durch passiert sind, da war einfach nicht mehr der Bedarf. Manchmal denke ich schon mal nochmal zum Beispiel an Ganga oben oder nach Lucknow oder eben nach Tiruvannamalai, aber das sind nur so Gedanken. Irgendwie ist keine Kraft dahinter, die mich wirklich zieht.
Ja, und jetzt haben wir das alles auf Jetzt TV. So wie Oliver, einer der Teilnehmer der Live-Chats bei Jetzt TV sagte, ja, man kann einfach in den Zug einspringen oder aufspringen und all diese Informationen, für die man früher nach Indien fahren musste, hat man jetzt ganz bequem im Wohnzimmer im eigenen. Das ist unschätzbar vom Wert. Vielen Dank nochmal dafür, Devasetu. Ich weiß, du magst die Dankerei eigentlich gar nicht, wenn man so überschwänglich dankbar ist für diesen Service, muss man sagen. Aber es ist so, die Menschen empfinden das so, sowohl die Sprecher als auch die Zuhörer.
Ja, es tut auch gut, das zu hören, immer mal wieder. Aber eben, das ist mit dem Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, jetzt TV zu machen. Das habe ich einfach nicht, sondern ich mache halt im Moment das, was ansteht und den nächsten Schritt und das ist einfach das, was passiert. Und Es gibt keine andere Alternative. Da ist einfach die Energie da. Ich merke, wenn ich was für jetzt TV tue, ist eine andere Energie da, als wenn ich nur irgendwas tue, ne?
Ja. Deva Setu, jetzt wollen wir ja noch auch über die Orchasis-Meditation sprechen. Es ist so spannend mit dir über, ich würde jetzt wahnsinnig gern über die Zeit in Indien noch viel mehr fragen. Können wir, also wenn dafür der Zeitrahmen da ist. Aber auf der anderen Seite, die Orchasis-Meditation hatte ja auch ihren Ursprung in Indien bei Osho. Und du hast diese Meditation entwickelt. Wie kam es dazu?
Ja, das hat quasi Osho angeregt. Also nicht direkt, sondern er hat mehrmals über Wilhelm Reich geredet und war sehr begeistert. Er hat gesagt, Wilhelm Reich ist einer der Unseren, der gehört zu uns. Der hat halt nur in einer anderen Zeit gelebt. Wenn der jetzt mit uns leben würde, wäre der einer von uns. Und hat eben viel von dem erklärt, was Wilhelm Reich gemacht hat. Also Wilhelm Reich war ein Schüler von Freud, der aber dann eigene Wege gegangen ist. Wilhelm Reich hat das Orgon, die Lebensenergie entdeckt. Also ich meine, die war ja in anderen Kontinenten oder anderen Kulturen wie in China, das Qi, war das ja auch bekannt. Also die Lebensenergie, die überall ist und die quasi alles Leben organisiert und macht, woraus das Leben besteht. Und das hat er entdeckt quasi als Wissenschaftler, nicht irgendwie durch Spekulation oder durch Mystik oder so, sondern als Wissenschaftler. Und eben Osho hat ganz konkret gesagt, ich möchte, dass meine Sannyasin sich mit Wilhelm Reich beschäftigen, also mit dem, was er geschrieben hat. Und das ist mir sofort aufgefallen, weil das war eigentlich untypisch für Osho. Osho hat selten so, also was ich mitbekommen habe, selten so direkte Anweisungen oder Hinweise gegeben. Der hat immer die Möglichkeit geschaffen, sich, sag mal, für was zu interessieren, aber das so direkt darauf hinzuweisen und zu sagen, er möchte das, dass seine Sannyasin sich damit beschäftigen, das war selten, habe ich sonst eigentlich noch nie gehört. Und ich habe dann irgendwann angefangen, die Bücher von Wilhelm Reich zu lesen und richtig zu studieren, also richtig zu verstehen und geistig nachzuvollziehen, was er sagt. Also nicht nur oberflächlich zu lesen, sondern immer wieder zu lesen und darüber nachzudenken. Und ja, ich hab die studiert. Und irgendwann bin ich dann auf die praktischen Hinweise von Wilhelm Reich gestoßen, die er in seiner klinischen Arbeit mit den Patienten angewendet hat. Und die fand ich sehr interessant. Dann habe ich angefangen, die bei mir ein bisschen auszuprobieren. Also das sind quasi Anweisungen für körperliche Aktivitäten. Und habe dann gemerkt, dass ich die gut fand, dass die Körperenergie in Fluss gebracht haben und mehr spürbar gemacht haben. Und dann hatte ich ja viel, viel Erfahrung mit den aktiven Meditationen von Osho. Und dann hatte ich so das Gefühl, es wäre doch schön, das in eine Meditation zu bringen, so wie die mit in verschiedene Phasen, die so jeder machen kann, ohne sich vorher groß mit dem theoretischen Hintergrund beschäftigen zu müssen. Und da habe ich angefangen zu experimentieren. Erst alleine, nachher mit Partnerin, mit der ich zusammengelebt habe. Und ja, das hat sich so ergeben. Und dann hat sich das ergeben, eben, dass es dann nachher 10 aktive Phasen waren und eine Ruhe- oder Meditationsphase danach. Und die habe ich dann auch mehrere Jahre gemacht, erst nur für mich und im kleinen Kreis und nachher auch öffentlich angeboten. Besonders Körpertherapeuten haben sich dafür interessiert. Zum Beispiel die Gemeinschaft um Viresch herum in Holland, die wie heißt sie noch? Ja, ich weiß, komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, die haben mich auch eingeladen, dass ich die bei ihnen vorgeführt habe und mit ihnen gemacht habe, also mit den Therapeuten. Und die haben mir dann auch Feedback gegeben, dass die haben auch mit Drogenabhängigen viel gearbeitet, dass sie die angewendet haben und eben. Aber irgendwann ist es ein bisschen eingeschlafen, habe ich sie selber nicht mehr gemacht. Und dann kam eben auch Jetzt TV. Erst kamen dann Buchprojekte für spirituelle Lehrer und dann kam Jetzt TV. Und Und jetzt mache ich sie eben sehr selten. Gestern habe ich sie nochmal gemacht, um damit es wieder aktuell wird, wie ich mich körperlich damit fühle. Und es war sehr intensiv und schön, ja.
Ein körperliches Update mit der Orchasis-Meditation, könnte man sagen.
Ja.
Dabei geht es ja darum, Traumata oder Anspannungen im Körper wieder zu lösen, und den Energiefluss im Körper wieder anzuregen. Ne?
Ja, also Reich hat das in seinen theoretischen Schriften, hat im Körper die Verspannungen quasi aufgespürt und benannt, und er hat es dann Segmente genannt, also die sich quasi wie Ringe um den Körper legen. Also wobei das natürlich eine theoretische Erklärung oder ein theoretisches Konstrukt ist, in Wirklichkeit gehen die Segmente natürlich ineinander über, da ist nichts Getrenntes. Aber wenn man sich vorstellen will, wie der Körper quasi in diese Verspannungen ja eingespannt ist, ist es, als wenn Ringe um den Kopf, um die Brust, um den Bauch, um das Becken und natürlich auch überall dazwischen liegen. Und er hat diese verschiedenen Verspannungen Segmente genannt und hat dafür dann die Übungen eben beschrieben, die ich dann eben in die Phasen, also ein Segment ist eine Phase in der Meditation, wo der Fokus dann auf dieses Segment ist, wobei aber der Körper sich auch insgesamt oder überhaupt bewegen kann. Ne?
Die einzelnen Segmente, die sind ja in dem Bereich der jeweiligen Chakren, ne? Oder ist das gar nicht nur von mir so gesehen? Also zum Beispiel hier oben am Kronenchakra, ne? Das ist die erste Phase, die Kopfhaut zu bewegen, jetzt als Beispiel.
Ja, also ich habe nie mich mit Chakra-Lehre beschäftigt. Also ich nur, was mich ab und zu mal so aufgeschnappt habe, in anderen Zusammenhängen, eben die verschiedenen Chakren. Und natürlich wird das irgendwie auch zusammenhängen, und ist halt, die Chakren ist ein anderes Konzept, und das heißt aber nicht, dass durch die Übungen nicht auch, wenn da quasi Freiraum und Entspannung im Körper geschaffen wird, kann man natürlich auch sagen, die Chakren werden da angeregt oder die Energie fließt da freier durch die Chakren.
Devasito, würdest du sagen, wann hast du die das erste Mal gemacht? Vor 20, vor 30 Jahren, oder?
Ja, lass mich kurz überlegen. Das war quasi in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, also vor 25 Jahren so.
Und kannst du das vielleicht vergleichen, wie das körperlich sich für dich angefühlt hat damals und heute? Also ich glaube, du hast auch irgendwo geschrieben, dass es besonders für junge Körper schön sein kann oder Effekt,
ja,
wie auch immer,
ja,
wenn du das vergleichst.
Also was eine Beobachtung von mir dabei ist, und das habe ich auch gestern wieder gemerkt, dass der Körper nicht vergisst. Also wenn du die Orchasis gemacht hast, auch nur vielleicht nicht ganz so intensiv oder wie auch immer, passieren dadurch Öffnungen. Und selbst wenn man nach Wochen und Monaten und selbst nach Jahren das wieder macht, merkt man, wie dass da schon was offen ist, also dass da was leichter fließt. Der Körper vergisst das nicht. Also ich meine, als junger Mensch ist man ja auch, wie soll man sagen, ist eben Sexualität eben und Liebe eben sehr wichtig oder steht auch sehr im Mittelpunkt zeitweise. Also durch die Orkasis wird ja die Körperenergie in Fluss gebracht und da wird auch das sexuelle Empfinden, also wird sehr gestärkt und öffnet sich sehr dadurch. Also Leute, die mit denen ich das regelmäßig im Sinne von zweimal die Woche oder so über einen Zeitraum gemacht habe, die haben gesagt, hör mal, wir haben noch nie so guten Sex gehabt wie nach der Orkasis, ne? Oder wie in der Zeit jetzt, wo wir die Orkasis machen. Ja, es ist einfach, ich glaube, dass der Körper unabhängig vom Alter genauso reagiert und genauso sich da reinfinden kann und genauso davon profitieren kann, dass aber bei einem jüngeren Körper vielleicht das alles noch intensiver ist und noch stimmiger ist, weil da ist es eben besonders genussvoll, wenn die Körperenergien in Bewegung sind, ne? Und spürbar sind.
Und du sagst, du hast sie gestern gemacht. Hast du da heute noch, spürst du jetzt noch was?
Also ich habe gestern eine Kurzform gemacht. Also die Orkasis hat, jede Phase ist 5 Minuten ungefähr. Das heißt, das sind dann 50 Minuten. Und dann ist 20 Minuten eine Ruhephase, wo man eben spürt und den Körper Energie fließen spürt. Einfach nur ist, wo einfach Meditation geschehen kann. Entweder setzt man sich dazu hin, wenn man lieber in der Meditation sitzt, oder man legt sich hin. Ja, und dann habe ich früher auch schon gemacht, dass ich eine Kurzform der Orkasis praktiziert habe. Also alles nur 2 Minuten in Anführungsstrichen und nur, und weil es auch intensiv sein kann schon. Und die letzte Phase 4 Minuten, das ist so gedacht, um eine Körperenergie kurzfristig umzustimmen. Also wenn man zum Beispiel morgens ja nicht schlecht ausgeschlafen oder schlecht geschlafen aufwacht und hat noch Zeit bis zur Arbeit, kann man das zum Beispiel vor der Arbeit machen oder nachmittags nach der Arbeit als erstes, um einfach in eine andere Energie zu kommen. Also quasi so als Umstimmung. Und natürlich, der gesamte Prozess wird auch durch so eine kurze Meditation belebt oder wird wachgehalten oder angeregt, auch wenn man die nur in einer kurzen Form macht, ja.
Ja, und der Körper weiß ja auch sehr, er erinnert sich ja, wie du eben meintest, und er weiß ja sehr schnell, ruft das ja dann viel schneller ab. Da sind die 2 Minuten ja dann auch völlig in Ordnung. Heißt Orkasis eigentlich was Bestimmtes?
Orkasis, den Namen habe ich quasi erfunden, weil, also das ist eine Zusammenziehung von Orgon, ist die Lebensenergie, und Katharsis, also in Schwung bringen, in was rausbringen, was loswerden. Und ja, ich musste das Kind ja irgendwie nennen, musste einen Namen haben. Und dann habe ich eben versucht, eben aus Orgon und Katharsis ein kurzes Wort zu machen. Und da ist, mir hat mir Orkasis am besten gefallen.
Ich glaube, du bietest es ja nirgends an momentan, ne? Oder gäbe es da die Möglichkeit?
Also ich biete es, jetzt die letzte Zeit habe ich es nicht angeboten, aber ich freue mich jetzt und habe das, fände es gut, wenn da wieder sich was auftun würde, weil ich das Gefühl habe, wir leben in einer besonderen Zeit, in der Heilung und ganz werden und lebendig werden, was unheimlich Wertvolles ist. Und ich finde, da sollten einfach alle Möglichkeiten genutzt werden. Also es wird nicht jeder zur Orkasis jetzt Resonanz haben. Und es ist überhaupt kein Anspruch, dass das jemand gut finden muss und machen muss oder machen sollte, sondern ich würde es gern wieder anbieten mit Menschen. Das wäre dann neu, das über Zoom zu machen, weil hier vor Ort bin ich ja auf Gomera. Und das wäre halt eben auch ein neues Experiment, wie das ist, es über Zoom die Orkasis zu machen, intensiv und voll reinzugehen. Wie das ist, weil in der Gruppe, wenn man es in der Gruppe zusammen macht, ist es eben unterstützend und ansteckend gegenseitig. Da ich weiß, dass zum Beispiel Satsang und spirituelle Talks können ja auch über Zoom, also übers Internet passieren und dass sie sehr berührend und anregend sind. Und da habe ich die Hoffnung, dass das auch mit der Orkasis so wäre. Wenn da Interesse ist, würde ich das über Zoom in Zoom-Meetings anbieten. Und dann kann, wenn jemand das mal intensiv gemacht hat, ein bisschen Erfahrung da drin hat, kann er das natürlich auch alleine machen, für sich. Und dann ist es eben auch ein tolles Mittel als Körpertherapeut. Also wenn einer körpertherapeutisch unterwegs ist oder sich als junger Mensch da auch einen Beruf aufbauen will, eine Karriere. Also mit der Orkasis hätte er erstmal ein total fähiges Werkzeug für sich selber und für andere und eben auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil das eben was ist, was andere nicht anbieten können. Also wenn da Menschen offen sind, die das sogar also auch beruflich nutzen wollen, fände ich das auch toll, weil dadurch könnte es sich ja verbreiten.
Wenn jemand Interesse hat, im Zoom die Orkasis-Meditation zu machen mit deiner Anleitung, wie kann man sich melden, in Kontakt treten mit dir oder auch Therapeuten, die integrieren wollen in ihrer Arbeit?
Ja, also am einfachsten ist eigentlich Kontakt mit mir zu treten über das Impressum von Jetzt.tv. Da ist also sowohl meine Telefonnummer als eine E-Mail-Adresse, wo ich die E-Mails bekomme. Wenn ich dann zurückschreibe, ist es ein bisschen andere E-Mail. Aber da der Kontakt ist am einfachsten. Bin auch auf Facebook unter Wolfram Umlauf zu finden oder Devasetu. Ja, da könnte auch, wenn jemand lieber da Kontakt aufnimmt, ginge das auch. Aber sonst im Impressum von Jetzt.tv sind meine Kontaktmarken.
Da werde ich den Link unter das Video in den Infotext, in die Videobeschreibung geben. Dann kann jeder sich direkt da einklicken und genau sich melden. Ich habe ja auch die Meditation gemacht, die Orkasis-Meditation und hatte, also ich habe mehrmals durchstarten müssen, weil ich so ein paar körperliche Symptome hatte zu der Zeit, vor allen Dingen an der Halswirbelsäule und die wandert ja, diese Segmente wandern von oben nach unten, also die Phasen und hier an der Halswirbelsäule hatte ich irgendwie das Gefühl, mach mal ein bisschen langsam, aber irgendwann war das besser und da habe ich sie komplett gemacht und hatte wirklich das Gefühl, dass danach etwas von mir abgefallen ist. Ich konnte es nicht so ganz genau betiteln, was denn eigentlich, also eine Erleichterung. Und während der Meditation fing der Körper an zu zittern an verschiedenen Stellen, vor allen Dingen die Beine bei der, ich glaube, vorletzten oder bei der 10. Phase und auch Bewegungen im Körper, die so ruckartig war, als ob sich eine Energie entlädt.
Ja.
Und der Körper hat sich von alleine bewegt, ne? Also
ja,
das ist wie so eine Befreiung.
Ja, das ist eigentlich, ich sage jetzt so, sogar das Normale. Also wenn man ein bisschen die einzelnen Bewegungen kennt in den einzelnen Phasen, dann ist es eben eigentlich ideal, wenn der Körper übernimmt. Ne? Also wenn der Körper quasi sich von alleine bewegt, wenn man nur noch quasi dabei ist und das wahrnimmt. Ne? Aber zu Anfang kann es auch gut sein, eben das bewusst zu machen. Also bewusst eben. So fängt man halt an. Man macht bewusst die Übungen dabei und dann kann es sein, dass der Körper übernimmt. Also die Empfehlung ist auch, den Körper also überhaupt nicht irgendwie festzuhalten dabei. Also wenn man in einer der weiteren Phasen ist, kann es sein, dass der Körper von alleine die Bewegungen der ersten Phasen noch mitmacht. Und das sollte man auch geschehen lassen. Ich habe so ein bisschen Gefühl, jetzt sollte ich eigentlich die Phasen mal, vielleicht mal die Übungen zeigen. Wir reden drüber. Die Leute werden vielleicht neugierig drauf und wollen wissen, worum geht's denn jetzt eigentlich. Ich gucke jetzt mal, wie das hier geht, weil es zum Teil auch mit dem Liegen ist, die letzten Phasen oder die letzte Phase. Ich fange einfach mal an und wir gucken, wie es läuft mit dem Vormachen. Ich ziehe mir mal die Mütze aus.
Das war übrigens die erste Frage, die ich so hatte. Da heißt es ja, die Kopfhaut bewegen. Und da hatte ich schon erstmal große Fragezeichen, weil ich das ja noch nie bewusst gemacht habe.
Ich glaube, wenn ich ohne Headset bin ich nicht zu hören. Ich mache jetzt mal vor ohne und dann spreche ich auch noch drüber. Also die erste Phase ist, die Kopfhaut zu bewegen, auch die Stirn. Also das erste Segment geht quasi hier, ist hier der obere Teil vom Kopf, quasi über den Augen. Kopfhaut bewegen. Die Augen sind eigentlich offen dabei. Hört ihr mich?
Ja, alles super.
Die Augen sind eben offen dabei, wobei die Empfehlung ist, nicht, sag mal, jetzt im Raum irgendwie rumzugucken, sondern sich auf zum Beispiel gegen eine Wand zu gucken und sich da irgendwie auf einen Punkt zu, wo man halt immer auf eine Stelle, wo man hinschaut und dann eben die Kopfhaut zu bewegen. Da braucht es ein bisschen Übung, dass man das kann. Also ich weiß nicht, ob man das bei mir jetzt gesehen hat.
Doch.
Okay, die zweite Phase, das zweite Segment ist quasi die Augen und was eben quasi um den ganzen Kopf rum. Da ist die Empfehlung, die Augen aufzureißen, wie vor Schreck und wieder zu schließen. Die Empfehlung ist dabei, also immer während der ganzen Meditation den Atmen frei fließen zu lassen. Also so tief und so feste zu atmen, wie es also kommt, wie es von alleine passiert. Nie den Atem zurückzuhalten und nichts runterzuschlucken. Also es ist gut, auch Spucktücher oder Spuckgefäße dabei zu haben, griffbereit zu haben, dass man das Gefühl hat, man kann was loswerden, man kann was ausspucken oder eben, um wirklich was auszuspucken. Also das sind dann jeweils immer 5 Minuten, das ist dann schon intensiv. Die dritte Phase betrifft hier den Bereich des Mundes. Da wird der Mund wird bewegt, so als wollte man die Zähne aufeinander beißen, ohne aber, dass sich die Zähne berühren. Ich mach's mal vor. Ich zieh mal wieder an. Ihr habt vielleicht gesehen, dass wenn ich den Mund bewegt habe, dass auch das restliche Gesicht habe ich nicht festgehalten, sondern das hat sich mitbewegt. Die nächste Phase oder das nächste Segment ist der Hals hier. Da ist die Empfehlung, den Hals anzuspannen, als würde man dagegen drücken, dass man gewürgt wird. Also man kann mit zum Beispiel der eigenen Hand so, dass dem Hals quasi so eine Berührung geben, leicht, ohne festzuhalten natürlich, und dann das Gefühl dagegen zu atmen, dass der Hals gedrückt wird. Also ja, das ist eben das Halschakra. Und man macht es halt so intensiv und wie es halt geht und wie man kann. Und der eine wird versuchen, sich zu pushen, der andere wird vielleicht mehr spielerischer nehmen. Also es passiert halt so, wie es dann ist. Die nächste Phase ist hier der obere Brustteil und die Schultern und die Arme. Also Wilhelm Reich hat gesagt, dass quasi die Extremitäten, also die Arme jetzt in dem Fall, die hängen an dem Segment dran und gehören quasi dazu. Und da ist die Empfehlung, dass man atmet und dabei so tut, als würde man sich erbrechen. Ich mache das mal vor. Dabei kann es eben leicht passieren, dass die Schultern eben rauf und runter dabei gehen. So. Es kann auch so nun richtig so nach was loswerden, ein nach vorne gehen dabei passieren. Ja. Das nächste Segment, sorry, jetzt hätte ich fast was überschlagen, ist erstmal das Zwerchfell. Und zwar, da geht's in das Zwerchfell zu atmen. Und zwar, wenn das intensiv passiert, kann es sein, dass das Zwerchfell anfängt zu zittern, so wie man manchmal hat, wenn man sehr intensiv weint. So, also so eine, wie so eine Art Schluchzen könnte passieren, wenn man das intensiv macht. Kann aber auch einfach sein, dass man einfach eben ins Zwerchfell atmet. Ich muss einen Schluck trinken. Und jetzt ist das Segment Bauchraum. Da ist es, dass in den Bauch rein atmet, auch im besten Fall so, dass er anfängt zu zittern. Ich stelle mich mal und versuche im Bild zu bleiben dabei. So, also in den Bauchraum atmen. Also ich weiß nicht, ob man das was sieht. Ich habe ein T-Shirt an. Ja, wenn man das intensiv macht, kann es eben auch sein, dass der Bauchraum, auch die Bauchdecke anfängt zu zittern. Und man ist eben bei den Segmenten, die Aktivitäten sind vorne am Körper, aber die Segmente, die gehen quasi jeweils immer um den Körper rum. Also wenn man das intensiv macht, merkt man auch, dass sich auch quasi in der Höhe jeweils wie ein Ring um den Körper was tut. Also die Aktivitäten sind zwar vorne, aber es geht um den ganzen Körper. Und die nächste Phase ist das Becken. Da geht es darum, die Hüfte nach vorne und dabei hu. Hu. Ja, eben auch so intensiv wie man kann. Und dann wiederum die nächste Phase ist die Beine im Fokus. Da lässt man die Beine zittern, sich von alleine bewegen. Das passiert eigentlich dann schon ganz automatisch, wenn man das vorher auch schon gemacht hat, die anderen Phasen. Gehen noch weiter nach hinten. Also, man ist mit dem Fokus jetzt auf den Beinen und auf Beine und Hüfte und Becken. Aber es kann gut sein, dass der Körper dann auch so gelockert ist, dass der ganze Körper anfängt zu zittern. Also sich mitbewegt und auch zittert. Und die letzte Phase ist im Liegen. Die letzte Phase ist entweder die Füße hoch, man kann sich da auch ein Kissen unterm Po tun, hoch und zittern und sich bewegen lassen. Das geht aber auf die Bauchmuskeln. Man kann also auch ausstrecken und ab und zu ablegen. Das macht man halt einfach. Sich bewegen lassen, zittern lassen, dann die Energie im Körper, die fließt dann so, dass das quasi schon von alleine passiert. Und die letzte Phase ist jetzt dann die Meditations- oder Ruhephase, wo man man bleibt liegen oder man kann sich aber auch, wenn man zur Meditation lieber sitzt, kann man sich aber auch hinsetzen dabei. Die ist dann länger und da lässt man einfach passieren, was so passiert mit dem Körper und fühlt die Körperenergie und ja, guckt, also ist einfach mit der Aufmerksamkeit da und ist halt Meditation passiert dann mehr oder weniger von alleine.
Also das war jetzt wunderbar. Jetzt haben wir einen richtig guten Überblick bekommen über die einzelnen Phasen. Aber du sagst, es ist besser, wenn man es nicht alleine macht, oder habe ich das falsch verstanden vorhin?
Ja, ich habe halt früher erlebt, dass Leute, die quasi von der nur von den Anleitungen her die Orkasis gemacht haben. Also es gibt Musik dafür. Das hat man, glaube ich, schon erwähnt. Für jede Phase gibt es eine extra Musik mit einem Gong dazwischen, was sehr unterstützend und helfend ist. Und durch den Gong weiß man halt eben auch immer dann genau, wann die 5 Minuten vorbei sind oder 2 Minuten, wenn man die Kurzform macht. Ich habe eben erlebt, dass Menschen dann es erst dieses alleine ausprobiert haben für sich. Und wenn sie das dann mit mir gemacht haben unter Anleitung, wo ich vielleicht auch ein bisschen gesagt habe, was, dass sie gesagt haben, na, es ist aber doch ganz anders. Ich kann keinen hindern, jetzt nach dieser Anleitung sie alleine zu machen, vielleicht ohne Musik sogar. Aber die Empfehlung wäre, das vielleicht einmal mit mir zu machen und dann alleine für sich oder in der Gruppe oder mit Klienten, wenn man sich danach schon fühlt. Ja, ich hole mal gerade
Ja,
meinen Stuhl wieder.
aber sagen wir mal, wenn man jetzt diese Meditation, ich habe es ja auch gemacht, die Bela glaube ich auch, alleine machen möchte, weil man auch neugierig ist, was passiert da? Es kann nichts passieren, sagen wir mal, dass sich irgendwas explosionsartig löst und man Angst bekommt, Kontrolle zu verlieren oder sowas. Das
Also, ich würde es also schon Menschen empfehlen, die sich irgendwie psychisch gesichert oder auf festen Boden fühlen, machen. Also wenn einer sehr irgendwie sowieso schon durcheinander ist oder so, weiß ich nicht, ob es so das Richtige ist. Wir haben schon erlebt in Gruppen, also wenn das jetzt einmal mit 10 Leuten oder so gemacht wurde, da war meistens, hatte ich dann einen Helfer, der eventuell, wenn jemand Schwierigkeiten hatte im Sinne von zum Beispiel einen Weinanfall bekommen hat oder einfach nicht mehr weiter konnte oder tröstend in den Arm genommen werden musste oder ja, wo sich das irgendwie so gezeigt hat. Oder eventuell auch mit jemand rausgegangen ist, der einfach nicht mehr konnte oder wollte. Das fand ich schon hilfreich. Und danach darüber in der Gruppe auch zu sprechen und sich auszutauschen, ist eigentlich auch immer sehr schön. Aber es kann auch jemand alleine machen, natürlich. Aber es kommt natürlich darauf an, sich zu sehr zu pushen, würde ich also auf keinen Fall empfehlen. Ne? Also wenn man merkt, der Körper macht einfach nicht mit oder heute stimmt's einfach nicht oder so, dann würde ich es lieber nicht machen. Also erstens ist es gut, es sowieso auf leeren Magen zu machen. Mit vollem Bauch ist es nicht gut, ist quasi fast nicht möglich. Und auch nicht spät am Abend. Also dann, weil das so lebendig macht, also da muss man vielleicht danach Wein trinken oder irgendwas, um schlafen zu können. Ja, toll ist natürlich am Morgen, geht aber auch am Nachmittag, aber und am frühen Abend auch noch, aber am späteren Abend würde ich es nicht machen. Und eben den Körper nie festhalten, immer locker lassen und immer passieren lassen. Ne? Und ja, die Veränderungen, die stellen sich dann eigentlich von alleine ein, ist meine Erfahrung. Also auch ohne eben, dass man drüber nachdenken muss.
Und Veränderungen sind oder können möglich sein, welche?
Naja, im Sinne von freier zu sein, sich freier zu fühlen und dann auch wirklich freier zu sein und freier zu leben.
Also, auch, also körperlich können Verspannungen sich lösen und dadurch
ja,
ein freier Körper,
also,
aber auch emotional und psychisch.
Genau. Also die Empfehlung ist ja auch dabei, alles zu fühlen, also was dadurch hochkommt oder in der Zeit, wo man die Okasis macht, hochkommt. Also wirklich zu fühlen ist ja immer das Gleiche. Also Okasis ist eben auch Katharsis drin. Es ist auch ein Abreagieren nach außen, was sehr hilfreich sein kann. Aber das soll ja auch kein Selbstzweck sein. Also und da könnte man auch drin stecken bleiben, wenn man nicht auch die Sachen dabei fühlt, ne, die dadurch ausgelöst werden. Und klar, Austausch darüber mit einem nahen Menschen, so wie es Gopal empfiehlt, ist bestimmt auch gut. Ne?
Ja, das sorgt halt nochmal für eine ganz andere Integration, wenn danach nochmal der Kopf eingeschaltet wird.
Also du meinst, es ist gut, wenn danach der Kopf eingeschaltet ist, meinst du, wenn man spricht und sich austauscht, Bela?
Ja, genau. Wenn man dann nochmal resümiert, was ist gerade bei mir im Körper passiert, was war jetzt besonders beeindruckend, was hat mich mitgenommen. Und wenn man das nochmal in Worte formuliert, also wir denken ja gerne alles Mögliche, aber das nochmal in Worte zu formulieren und da ist ein Gegenüber, der mich hört, das lässt das in unterschiedliche Schichten integrieren. Also und so kann das komplett aufgenommen, verarbeitet werden und integriert werden, ja. Also es ist ein sehr wichtiger Punkt, deshalb ist es eigentlich wirklich gut, das in der Gruppe zu erleben und zu machen.
Ja. Ja, und wie viele Menschen in der Gruppe, Devaseto, wir haben ja, oder du hast gesagt, du könntest dir vorstellen, dass wir so ein Zoom-Meeting machen. Haben wir darüber gesprochen, wie viele Menschen da teilnehmen können?
Das muss man einfach auch ausprobieren, das weiß ich nicht, weil halt ein paar oder vielleicht auch mehr, vielleicht ist es auch gut viele, weil die Leute sich dann nicht so präsentiert fühlen, wenn da viele kleine
ja.
Bildchen sind von den anderen. Ich weiß es nicht, das müsste man einfach ausprobieren.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige sich nicht trauen, sich in dieser Art vor einer Kamera zu zeigen in Zoom, zum Beispiel beim Würgen, ne? Und oder so bei dieser dritten Phase, eins, zwei, drei, vierten Phase. Aber
ja,
können die auch ohne Kamera teilnehmen?
Ja, also finde ich schon. Also ja, also schön wäre, wenn ich sie sehen könnte, aber ich glaube, das kann man nicht, ne? Dass nur einer jemand sehen kann und die anderen, das geht über Zoom nicht.
Also rein theoretisch ist es ja so, wenn man selbst die Meditation macht, dann kann ich ja gar nicht gucken, was die anderen machen. Also rein theoretisch guckt dann nur Devasetu zu und gibt vielleicht Hinweise, wenn was gar nicht verstanden wurde oder so.
Genau. Eigentlich, also normal wäre es, dass jeder mit sich selber total beschäftigt ist bei der Meditation. Mhm. Ne?
Und auch erlebt, dass dass es eigentlich egal ist. Also man macht was zusammen und normalerweise sind wir oder sind viele bedacht drauf, wie wirke ich nach außen, ne? Sehe ich jetzt doof aus oder nicht doof aus, was auch in Ordnung ist. Und aber das ist dann auch so eine willkommene Herausforderung, mal, finde ich, über seinen Schatten zu springen und einfach mal so das mitzuleben und dann nicht toll auszusehen, sondern um das, was es eigentlich geht.
Also lebendig, wenn der Körper lebendig ist, das sieht immer toll aus, finde ich.
Ja, so kann man es auch
das,
sagen.
Dann ist er halt natürlich in seinem Element und das ist dann toll, finde ich.
Es ist natürlich
ja.
witzig, Bela und ich haben die Anleitung gelesen und haben auch gesagt, stell dir mal vor, wir machen das dann im Interview einfach mal vor, ne? Das ist schon erstmal hoch, kann man das so, kann man sich so präsentieren, aber es ist völlig in Ordnung.
Das sind halt therapeutische Kniffe, das ist ein Handwerkzeug, ne? Ist, von daher finde ich, braucht man da jetzt keine Scham oder irgendwas haben. Lockere Kleidung ist halt auch gut, ne? Dass nichts eingeschnürt ist am Körper.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht Gruppen gibt, die sich später treffen, vor Ort, zusammen. Ist ja auch sehr schön, unabhängig von Zoom, wenn sich da Leute zusammenfinden und in den Städten vielleicht sich 3 oder 4 oder je nachdem treffen würden.
Du, kann alles passieren, ne? Wie das Leben spielt, wir werden
sehen. Schauen wir mal.
Ja. Mhm.
Lieber Devasetu, mir fallen jetzt keine Fragen mehr ein dazu. Gibt es noch was, oder Bela, dir vielleicht, oder Wolfram, was wir noch nicht besprochen haben und du gerne noch mitteilen würdest?
Ich habe nur eine letzte Frage, das habe ich mich oft gefragt, Devasetu, was bedeutet dein Name?
Mein Name bedeutet göttliche Brücke von Osho.
Und göttliche Brücke? Ja, das passt ja.
Ja, wobei er natürlich gesagt hat, lass jeden Moment eine Brücke zum Göttlichen sein. Ne? Also das nicht nach außen anderen Menschen gegenüber gesehen hat, sondern eben für mich selber die Brücke. Und aber ich mag den Namen und bin da wirklich happy mit. Und mich hat schon mal ein spiritueller Lehrer gefragt, ob ich nicht einen Namen von ihm haben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst mir gerne einen Namen geben, solange er Devasetu ist. Ja.
Ach, Devasetu, wir hatten ja heute als Thema diese wunderbare Akasis-Meditation. Aber ich fände es unglaublich schön, wenn wir nochmal sprechen würden über deine einzigartigen Erfahrungen in Indien.
Naja, also einzigartig. Ich meine, da waren viele Leute unterwegs zu der Zeit.
Ja, schon. Ich weiß, Tausende. Mir ging das leider komplett vorbei. Und was ich sehr bedauere, so, ne, aber es war halt auch so, wie es war. Und ich würde gerne, sehr gerne natürlich darüber noch viel, viel mehr hören.
Können wir machen, versprochen.
Oh, super, freue ich mich. Vielen Dank. Vielleicht ist auch die Bela wieder dabei und hat Fragen zu dieser tollen Zeit in Indien. Schauen wir mal.
Ja, gerne. Also das ist, ich mag das gerne. Das ist so ein bisschen wie eine schöne Geschichte mal hören, eine Liebesgeschichte. So.
Ja, also genau, wie eine Liebesgeschichte. Ja, ja, lieber Devasetu. Gibt es noch von dir zur Akasis-Meditation einen Hinweis?
Naja, vielleicht der Hinweis, Spiritualität hat ja viele Seiten und Aspekte und die anderen gibt's natürlich auch alle und die passieren auch alle. Und Akasis ist, die Meditation ist ein Mosaik Stück dabei oder kann es sein für Menschen, für bestimmte Menschen, für bestimmte Zeiten. Und alles ist okay, was passiert und was auf dem spirituellen Weg passiert. Und das ist es eben zum Grunde immer auch schon selber. Das, was man sucht, ist schon immer das, was da ist und was passiert. Und die Aukasis soll jetzt kein Strohhalm sein, nachdem man greift, oder keine Möhre, wo es dann noch alles viel besser wird, wenn man die macht, sondern eben einfach so spielerisch, einfach aus Neugierde und aus Spaß daran, kann man die machen, ne?
Und wenn ihr, liebe Zuschauer von JetzTV und Spirit Talks, Fragen zur Aukasis-Meditation an Deva Sethu habt, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare hinein und dann wird Deva Sethu diese Fragen sehr, sehr gerne beantworten.
Ja, gut, freue ich mich drauf.
Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Deva Sethu. Vielen Dank auch dir, liebe Bela. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Und natürlich freue ich mich fast täglich, muss man ja schon sagen, bei JetzTV die neuen Videos zu sehen. Ganz lieben Dank, Wolfram.
Okay. Ja, danke euch.
Einen schönen Tag euch beiden
noch.
Ja,
danke. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.